Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Die halbe EU-Kommission ist in Kiew auf dem EU-Ukraine-Gipfel, bei dem es natürlich auch um die europäischen Ambitionen des Landes geht.
Sie haben Ihren Antrag auf EU-Mitgliedschaft hervorragend vorbereitet. Sie wurden Beitrittskandidat, während Sie eine Invasion bekämpfen. Es beruhigt mich zu sehen, dass die Organe zur Korruptionsbekämpfung wachsam sind und Fälle wirksam aufdecken.
Klares Lob also von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Was sich in Sachen Korruptionsbekämpfung tatsächlich getan hat in der Ukraine, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es um den Korruptionsskandal, der die Europäische Union selbst umtreibt, nämlich das Parlament. Und wir berichten aus Serbien. Präsident Vucic hat sich zum ersten Mal zum europäischen Lösungsplan für den Konflikt mit dem Kosovo geäußert. Es ist der erste EU-Gipfel in einem Land, das sich im Krieg befindet. Die EU-Spitze ist seit gestern in Kiew, um mit Präsident Zelensky und seiner Regierung zu beraten. Auch über den EU-Fahrplan des frischen Beitrittskandidaten. Ein Wort ist dabei in diesen Tagen immer mal wieder gefallen: Erwartungsmanagement. Während die EU-Partner keine allzu großen Hoffnungen auf ein Schnellverfahren für die Ukrainer machen, sind die Erwartungen zum Beispiel bei Präsident Zelensky groß. Ich glaube, dass die Ukraine es verdient hat, noch in diesem Jahr Verhandlungen über die EU-Mitgliedschaft aufzunehmen. Das sagte er gestern Abend. Ein entscheidendes Thema dabei: Fortschritte in der Korruptionsbekämpfung. Und darüber habe ich mit dem Kiewer Journalisten Ivan Haivanovic gesprochen, mit dem wir hier bei Europa heute jeden Freitag reden. Und ich habe ihn zuerst gefragt, ob seit Kriegsbeginn der Druck aus der Gesellschaft gestiegen ist, Korruption nicht mehr zu akzeptieren.
So, wenn wir über die Ukraine sprechen, dann galt bis vor kurzem oder bis heute so ein quasi gesellschaftlichen Vertrag, wenn die Gesellschaft, die Aktivisten, die Bürger kaum oder keine Kritik an die Macht ausüben, an den Staat ausüben, an den Stadtführern ausüben, während der Staat die Macht, die Politiker sich anständig benehmen. Ukrainer viel spenden, viel opfern, viel leiden und auf vieles verzichten. Deswegen ist Toleranz gegenüber der Korruption geschrumpft, deutlich geschrumpft. Und es wird erwartet, dass die Politiker, die Beamten sich entsprechend den Umständen benehmen werden.
Welche Rolle spielt dabei auch die oder spielen die EU-Ambitionen der Ukraine?
Auf jeden Fall verstehen die Ukrainer, dass die Korruptionsbekämpfung ist ein Weg in die EU. Dass ein Ziel läuft über Erfüllung dieser Aufgabe. Deswegen ist das eine Motivation, und zwar eine ganz starke Motivation.
Hat sich in der Alltagskorruption bei Behörden, im Bildungswesen, in Krankenhäusern zum Beispiel seit Kriegsbeginn was verändert in Sachen Korruption?
Dieser Prozess hat noch vor dem Krieg angefangen mit dem Start eines Online-Systems für staatliche Beschaffungen, Prozoro. Übersetzt heißt eigentlich transparent. Und dann die Digitalisierung hat die Möglichkeiten für Korruption minimisiert. Ukraine ist eigentlich einer der meist fortgeschrittenen Länder in Sache von Digitalisierung. Wir haben ganz viele administrative Leistungen, die automatisiert wurden, und die Beschaffungs- oder Auswahlprozesse deswegen sind transparent. Also im Alltag ist die Korruption deutlich geschrumpft, und vor allem gerade in Gesundheits- oder in Ausbildungswesen. Ich persönlich zahle kein Schmiergeld. Seit ewig. Und ich komme klar, ich lebe, ich kann das, ja, mir leisten, und ich kann leben, ohne jemanden zu bestechen. Aber die meiste Probleme, das heißt meiste Missbrauch mit Geldern, bleiben nach wie vor, ich weiß nicht, ob im gleichen Ausmaß, aber bleiben trotzdem im Gerichtssystem, im Steueramt und Zollamt. Das Land, die Ukraine, ist damit nicht ganz business- oder geschäftsfreundlich. Es fällt mir ein, zum Beispiel ein Interview, das ich vor kurzem geschaut habe, es gibt die Drohne, Kampfdrohne Bayraktar, ja, die von einem türkischen Unternehmen Baykar hergestellt werden. Und es gibt eine Verarbeitung, dass ein Werk für die Herstellung von Bayraktar auch in der Ukraine gebaut wird. Und in einem Interview hat ein Generaldirektor von Haluk Bayraktar, erzählt, dass um den Grundstück, der in der Ukraine gekauft worden ist bereits, an den Strom anzukoppeln, soll er 10 Millionen Hryvnia zahlen und das wird 2 Jahre dauern. Er sagte so ganz diplomatisch, das ist ja keine Korruption, das funktioniert halt so. Aber ich weiß ganz genau, dass mit Schmiergeld funktioniert das immer viel, viel schneller.
Gerade im Krieg geht es ja um Geschwindigkeit, um Schnelligkeit. Also ist es momentan ein guter Zeitpunkt, um gegen Korruption vorzugehen?
Ja, genau. Also es gibt zwar die Meinungen, dass vielleicht jetzt es nicht an der Zeit ist, gegen die Korruption vorzugehen oder die Missbrauchfälle aufzudecken, weil das den Staat schwächt. Aber ich bin der anderen Meinung und eigentlich glaube ich, meisten Bürger sind anderer Meinung. Es muss gerade jetzt auch bekämpft werden. Man muss jetzt ganz deutlich, ganz schnell und ganz scharf handeln.
Es gibt momentan mehrere Korruptionsfälle in der Ukraine auf höchster Ebene, mutmaßliche Korruptionsfälle. Der Vizeverteidigungsminister ist zurückgetreten, wurde gestern verhaftet. Will die Regierung damit auch klar machen vor dem Gipfel, wir tun etwas?
Ich glaube schon, ja. Und das eigentlich gefällt mir am wenigsten, dass es ausgerechnet vor dem Gipfel stattgefunden ist. Ja, wissen Sie, das war irgendwie zu demonstrativ. Und wichtig ist, dass diese Vorwürfe, wenn es tatsächlich ein Verbrechen ausgeübt worden ist, dann muss diese Person und diesen Fall vor dem Gericht behandelt werden und die Schuldigen müssen bestraft werden oder verurteilt werden. Das ist der Punkt.
Seit 2019 gibt es eine nationale Antikorruptionsbehörde in der Ukraine. Wird die ausreichend von der Politik unterstützt? Also hat sie alle Freiheiten, unabhängig zu ermitteln?
Die Politik spielt hier eigentlich eine Rolle und nicht immer positive Rolle. Der zum Beispiel ein Direktor, zum Beispiel hat NABU, dieses nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine, kein Direktor bereits seit 10 Monaten. Und die Auswahlkommission kann seit 10 Monaten keine Entscheidung treffen. Oder einen speziellen Antikorruptionsstaatsanwalt, weil diese zwei Behörden zusammenarbeiten müssen. Diesen ist momentan zu einfach zu entlassen. Und die Aktivisten, die Zivilgesellschaft bestehen darin, dass das entsprechende Gesetz geändert werden muss, damit der spezielle Antikorruptionsstaatsanwalt einfach sicher auf seinem Posten bleibt. Das heißt nicht, dass er entlassen werden nicht kann, aber nicht einfach entlassen werden kann.
Wie weit ist die Ukraine in der Bekämpfung der großen und der kleinen Korruption? Darüber habe ich mit dem ukrainischen Journalisten Ivan Haivanovic gesprochen. Korruption auf höchster Ebene ist auch dem EU-Parlament nicht fremd. Der jüngste Korruptionsskandal ist im Dezember publik geworden und zieht fast wöchentlich weitere Kreise. Erst vor 2 Tagen sind 2 weitere EU-Parlamentarier ins Visier der Ermittler geraten. Auch sie sollen Vergünstigungen von Katar erhalten haben. Wieder waren es 2 Sozialdemokraten. Weil im aktuellen Skandal mit Katar ein Staat versucht hat, Abgeordnete zu kaufen, steht ein parlamentarisches Instrument in der Kritik. Die sogenannten informellen Freundeskreise. In denen schließen sich Parlamentarier zusammen, die Beziehungen zu bestimmten Drittstaaten pflegen. Ob diese Freundeskreise wirklich problematisch sind, welche Rolle sie bisher für die parlamentarische Diplomatie mit Drittstaaten spielen, darüber berichtet Peter Kapern aus Brüssel.
20 Mal Continental Breakfast à 15 Euro. Macht zusammen 300 Euro. Das steht auf der Rechnung, die Udo Bullmann gleich zu Beginn unseres Treffens aus einem dicken schwarzen Aktenordner zieht. Habe ich selber bezahlt? kalt, betont der SPD-Mann. Eine Szene, wie man sie derzeit häufig erlebt im Europaparlament. Abgeordnete in der Defensive. Sie glauben, sich für alles Mögliche rechtfertigen zu müssen, weil vor nicht ganz 2 Monaten der Korruptionsskandal aufgeflogen ist, in den nach bisherigen Erkenntnissen gerade einmal eine Handvoll der 705 Europaabgeordneten verwickelt ist. Doch der Ansehensverlust trifft alle. Das Frühstück für 300 Euro hat im Juni stattgefunden. Im Abgeordnetenrestaurant des Europaparlaments. Am Tisch saßen 5 Europaabgeordnete und 15 Besucher aus Schottland, allesamt Politiker. Es war das bislang letzte Treffen der sogenannten Schottland-Freundschaftsgruppe. Sie stellt, so Bullmann, die einzige Möglichkeit für Europaabgeordnete dar, auch nach dem Brexit politische Verbindungen nach Schottland aufrechtzuerhalten.
Die Mehrheit der Schottinnen und Schotten war hart gegen den Brexit. Die schottische Regionalregierung, sie vertritt nicht einen eigenen Staat, sie möchte Kontakt halten zur Europäischen Union und ihre Politik, ob das die Energiepolitik ist, die Sozialpolitik, die Gesundheitspolitik, den Austausch der Hochschulen, weiter mit uns abstimmen.
Im Europaparlament gibt es die sogenannten offiziellen Delegationen, 49 an der Zahl. Gruppen von Abgeordneten, die die Beziehungen zu Parlamenten und Regierungen in anderen Teilen der Welt pflegen. Diese offiziellen Delegationen haben Zugriff auf Ressourcen des Parlaments, auf Mitarbeiter und Dolmetscher etwa. Und ja, auch die Kosten für ein Frühstück bei einem Delegationstreffen werden vom Europaparlament getragen. Darüber hinaus gibt es sogenannte Freundschaftsgruppen, die keinen offiziellen Status haben, keinen Zugriff auf Ressourcen und die auch nicht für das Parlament als Ganzes sprechen. Jeder Abgeordnete kann eine solche Gruppe gründen. Udo Bullmann hat die Schottland-Freundschaftsgruppe zusammen mit der grünen Fraktionschefin Terry Reintke gegründet, wohl auch aus alter Anhänglichkeit zu dem Land. Sie hat in Schottland studiert, er an einer schottischen Uni unterrichtet. Eine offizielle Schottland-Delegation gibt es nicht. Schottland wird vom Europaparlament als Anhängsel Londons behandelt. Kürzlich hat Parlamentspräsidentin Roberta Metsola vorgeschlagen, alle informellen Freundschaftsgruppen zu verbieten. Obwohl im derzeitigen Korruptionsskandal nach bisherigen Erkenntnissen keine einzige dieser Freundschaftsgruppen eine Rolle gespielt hat, stehen sie plötzlich im Verdacht, illegalem Einfluss aus Drittstaaten Tür und Tor zu öffnen. Der EVP-Abgeordnete Michael Gahler ist Mitglied der Taiwan-Freundschaftsgruppe und er stemmt sich gegen ein Verbot.
Wir sind dagegen, dass der Status quo in der Taiwanstraße einseitig und mit Gewalt verändert wird. Und das können wir als informelle Taiwan-Freundschaftsgruppe zum Ausdruck bringen. Und wenn man uns verbieten würde, das zu tun, wäre das aus meiner Sicht ein diplomatischer Erfolg von China, ohne dass sie dazu einen Beitrag geleistet hätten.
Wegen der Ein-China-Politik gibt es keine offizielle Taiwan-Delegation im Europaparlament. Das würde Pekings Protest hervorrufen. Ein Verbot der informellen Freundschaftsgruppe würde die Verbindungen des Parlaments zu Taiwan also vollständig kappen. So wie Michael Gahler hält auch Udo Bullmann nichts von einem Verbot. Aber er ist für Reformen.
Ich bin dafür, dass wir die Freundschaftsgruppen registrieren. Ich bin dafür, dass wir die gleichen Regeln anwenden wie auf alle anderen offiziellen Gremien des Europäischen Parlaments. Wir haben nichts zu verbergen, nur die gemeinsame Arbeit muss weiter geleistet werden.
Viele Europaabgeordnete sind zudem von einem weiteren Reformvorschlag der Parlamentspräsidentin aufgeschreckt, nämlich von der Idee, dass alle Abgeordneten künftig offenlegen sollen, mit wem sie sich treffen. Keine gute Idee, meint Michael Gahler.
Dann würden wir das Geschäft des chinesischen Geheimdienstes erledigen, die dann es sehr viel einfacher hätten zu wissen, wer aus Taiwan zu Besuch kommt, wer von uns dorthin fährt und welche Kontakte da bestehen.
So wie Gahler beharren viele Europaabgeordnete darauf, dass es einen Schutzbereich geben müsse, in dem sie vertrauliche Gespräche führen können, um Informationen zu gewinnen, die relevant sind für ihre Gesetzgebungsarbeit.
Es kann in der Tat auch zu viel Transparenz geben,
sagt Professor Sven T. Siefken, Politikwissenschaftler am Institut für Parlamentarismusforschung. Und er fügt hinzu,
in der repräsentativen Demokratie sind Abgeordnete gewählt, um Entscheidungen zu treffen. Und dafür erhalten sie zunächst einmal einen Vertrauensvorschuss. Und den benötigen sie auch. Denn um Entscheidungen zu treffen, braucht man viel Information. Und zwar Information aus unterschiedlichen Quellen.
Wenn uns diese Möglichkeit genommen wird, so hört man derzeit von vielen Europaabgeordneten, dann wäre es unmöglich, unser freies Mandat noch auszuüben.
Freundeskreise laden nicht per se zur Korruption ein. Peter Kapern berichtete über die Aufarbeitung der Korruptionsaffäre in Brüssel. sieht zumindest ein wenig nach Deeskalation aus im Konflikt zwischen Serbien und Kosovo. Eine Grundlage für diese Normalisierung der Beziehung ist ein europäischer Lösungsplan. Im Kern sieht er vor, dass Kosovo und Serbien sich zwar formell nicht anerkennen, sie aber ihre staatliche Existenz wechselseitig akzeptieren. Anerkennung leid also. Gestern war dieser Plan Thema im serbischen Parlament und Präsident Vucic hat sich erstmals dazu geäußert. Er halte einige Punkte zwar für schwer akzeptabel, hat aber auch unterstrichen, dass Serbien auf dem europäischen Weg bleiben werde. Wie Vucic Äußerungen in beiden Ländern angekommen sind und wie entscheidend diese Rede war, darüber berichtet Silke Hane.
Tumult im serbischen Parlament in Belgrad. Abgeordnete aus dem rechten Block rufen Rücktritt. Gerichtet ist das an Serbiens Präsidenten Aleksandar Vucic, der gegen die Menge anschreit und ziemlich nervös aussieht. Vucic spricht zum ersten Mal im Parlament über eine mögliche Normalisierung der Beziehungen zum Kosovo. Zuletzt hatte er angedeutet, für Verhandlungen offen zu sein. In Serbien stößt das auf große Kritik. Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit erklärt, was Serbien bis heute nicht anerkennt. Doch die EU und die USA üben Druck auf Vucic aus. Serbien soll den Kosovo nicht sofort anerkennen, aber zumindest de facto seinen Widerstand gegen Kosovos Beitritt etwa zu den Vereinten Nationen aufgeben. Der Druck scheint zu wirken. Vucic will die EU-Beitrittsverhandlungen nicht gefährden. Es ist unser vitales Interesse, dass wir auf dem europäischen Weg bleiben. Der europäische Weg bedeutet viele Dinge für Serbien. Investitionen, der Lebensstandard, Pensionen und Gehälter. Als ich Premier wurde, war der Durchschnittslohn in Serbien 330 Euro. Heute schätzen wir, dass er bei 740 Euro liegt. Gute Argumente also, die Forderungen Europas und der USA nicht sofort in den Wind zu schlagen. Doch die Hürden für Verhandlungen sind sehr hoch. Der größte Zankapfel aktuell, die Frage nach einem Verband serbischer Gemeinden im Kosovo. 10 Kommunen sind mehrheitlich von Serben bewohnt. Sie sollen eine Gemeinschaft bilden. Kosovo, sonst überwiegend von ethnischen Albanern bewohnt, hat das 2013 grundsätzlich zugesagt. Die aktuelle Regierung fürchtet aber, damit einen separatistischen Block im Land zu schaffen. Ministerpräsident Albin Kurti stellt daher eine Reihe von Forderungen auf. Albaner in Serbien sollen zum Beispiel gleiche Rechte bekommen wie umgekehrt. Die Rechte nationaler Minderheiten und die entsprechenden Schutzmechanismen sollten das Prinzip der Gegenseitigkeit zwischen den beiden Staaten stärken und europäische Standards und Modelle berücksichtigen. Außerdem macht Kurti zur Bedingung, dass ein serbischer Gemeindeverband Teil einer finalen Einigung ist. Serbien macht den Verband zur Voraussetzung für Verhandlungen. Noch liegen die Positionen also weit auseinander. Vor Vucic läge außerdem eine Menge Überzeugungsarbeit. Viele Menschen sind dagegen, den Kosovo de facto als unabhängig anzuerkennen, wie eine Zufallsumfrage vor dem Parlament in Belgrad zeigt.
Nein, 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 nein. Also wir würden unsere Identität total verlieren. Ja?
Kosovo ist Srpski-Jerusalem.
Kosovo ist das serbische Jerusalem. Die Menschen nehmen es auf die leichte Schulter. Sie meinen, es ist nur ein politisches Thema. Nein, es ist unser Wesen. Vor Serbien und dem Kosovo liegt also immer noch ein weiter Weg. Beobachter interpretieren die Lage gerade so. Kurti und Vucic legen jetzt Maximalforderungen auf den Tisch und bringen sich für Verhandlungen in Stellung. Ausgang offen.
Aber es gibt auch gewisse Zeichen der Annäherung. Der EU-Lösungsplan war Thema im serbischen Parlament. Silke Hane berichtete darüber. Und das war's von Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.